Ich lese euch aus dem Psalm 96, Vers 11 bis 13. Der Himmel soll sich freuen und die Erde soll jubeln, rauschen soll das Meer mit allem, was in ihm lebt. Die Felder sollen in Jubel ausbrechen mit allem, was auf ihnen wächst. Auch alle Bäume im Wald sollen jauchzen. Wenn der Herr kommt, ja, er kommt, um auf der Erde Gericht zu halten. Er wird die Welt gerecht richten und über alle Völker ein Urteil sprechen, durch das sich seine Wahrhaftigkeit zeigt. Jetzt übergebe ich das Wort an Johannes für die Predigt.
Danke, Markus, für deine Einleitung vorhin. Ich hoffe, ich kann euch noch mehr dazu sagen und Markus mir nicht schon alles weggenommen hat. Ich möchte noch ganz kurz beten zum Beginn. Herr, wir bitten dich, dass du uns heute ein Wort schenkst für unser Herz und auch ein weites und offenes Herz für dein Wort. Amen. Letzten Sonntag haben wir Pfingsten gefeiert und Pfingsten ist ja das Fest, an dem der Heilige Geist über die Gemeinde kam und es war eigentlich ein guter Anlass dazu, unsere Predigtserie über den Heiligen Geist abzuschließen. Und Beat hat in seiner Einleitung letzte Woche erzählt oder davon berichtet, dass man sich im Leben auf vieles vorbereiten kann. Und er hat am Beispiel von Hubers und von seinen Eltern, welche in der Mission sind, erzählt, dass sie, ja, er hat da aufgezeigt, dass wenn man eben in so einen Einsatz geht, dass man sich Informationen einholt, man besucht Kurse, man redet mit Menschen, die schon Ähnliches gemacht haben oder sogar mit Menschen, die in diesem jeweiligen Land schon waren, wo man dann hingeht. Doch, wenn man dann schlussendlich in dieses Land geht, dann berichten eigentlich alle oder die meisten, dass man dann doch ganz andere Erfahrungen macht und zwar vieles gelernt hat, aber wenn man dann selber dort ist, muss man doch in das eine oder andere Fettnäpfchen selber hineintreten und selbst lernen. In Bezug auf den Heiligen Geist heißt es für uns, dass wir nicht bei der Theorie stehen bleiben dürfen oder auch nicht stehen bleiben sollen, sondern dass es jetzt darum geht, wie Beat gesagt hat, aktiv zu werden und wirklich auch hinauszugehen und das Gehörte umzusetzen. Vielleicht ganz neu, vielleicht das erste Mal oder auch einfach immer wieder. Ich selbst war am Anfang dieses Jahres in einer ähnlichen Situation. Ich war zwar nicht in einem anderen Land, doch ich habe einige Wochen in der Bibliothek verbracht und habe meine Bachelorarbeit geschrieben. Und als Beat diese Einleitung gemacht hat, habe ich mich da sehr wiedergefunden drin. Man studiert 4 Jahre lang, man redet mit Dozenten, mit Studenten, man besucht Kurse, man erfährt andere Studenten in den Jahren davor, die auch dran sind, eine Bachelorarbeit zu schreiben. Man hat so ein bisschen eine Ahnung, wie es dann sein wird oder sein könnte. Doch wenn dann der Zeitpunkt kommt und man sie selber schreibt, so habe ich es zumindest erlebt, ist wie wenn man in ein neues Land kommt und seine eigenen Erfahrungen machen muss und es dann doch vielleicht ganz anders ist, als man es vermutet hat. Ich erzähle euch das, weil Pascal hat mich gebeten, heute in der Predigt euch etwas in mein Bachelorarbeitsthema mit hineinzunehmen. Das heißt, ihr könnt euch später gern bei ihm beklagen. Und ich habe ein Exemplar dabei, von dem her, falls es sich jemand antun möchte und drin rumblättern möchte, darf er das später gerne tun. Ich kann euch die Angst bereits jetzt nehmen. Ich habe nicht vor, hier irgendeinen wissenschaftlichen Vortrag zu halten, sondern möchte euch in das biblische Thema, welchem die Arbeit zugrunde liegt, mit hineinnehmen. Doch davor ein paar Rahmenbedingungen oder Inhalte, oh, das ist ein bisschen klein, zu meiner Bachelorarbeit. Der Titel meiner Bachelorarbeit heißt »Der Lobpreis der außermenschlichen irdischen Schöpfung, eine theologische Untersuchung anhand von Psalmen, mystischer Spiritualität und zeitgenössischer Theologie«. Und die wissenschaftliche Fragestellung, die ich versucht habe, ein bisschen zu ergründen, ist natürlich etwas länger. Die heißt dann so, wie lässt sich der biblisch überlieferte Lobpreis der außermenschlichen, irdischen Schöpfung im Dialog mit Psalmen sowie mit mystischen und zeitgenössischen theologischen Stimmen verstehen und welche theologische, ethnischen und praktischen Konsequenzen ergeben sich daraus für das menschliche Handeln und den eigenen Lobpreis? Genau. Ich habe mich dann exegetisch mit drei Psalmen befasst. Einen haben wir vorhin gehört, Psalm 96, dazu Psalm 98 und Psalm 148. Psalm 148 ist so der bekannteste Schöpfungspsalm. Und dazu für diejenigen, die mitschreiben wollen, es gibt auch noch weitere spannende Stellen natürlich, die ich jetzt nicht behandelt habe, aber zum Beispiel im Jesaja 44 haben wir vorhin gehört, 49 und 55, sowie auch Hiob 38 und 39. Noch eine weitere spannende Parallelstelle dazu ist im Buch Daniel Kapitel 3, die Verse 57 bis 90. Und wer zu Hause seine Bibel aufschlagen wird, wird diese Verse wahrscheinlich gar nicht finden, weil die befinden sich nur in den Bibeln mit dem apokryphischen Teil dazu. Also sucht euch so eine Bibel. Wir finden darin den Lobpreis der drei Jünglinge im Feuerofen in Babylon. Neben diesen Psalmen habe ich mich mit drei Mystikern befasst. Da habe ich Schriften von Hildegard von Bingen, Franz von Assisi und Thomas von Aquin behandelt. Franz von Assisi hat, vielleicht wissen das einige, den Sonnengesang geschrieben. Der ist sehr in Anlehnung an das Lob der drei Jünglinge im Feuerofen. Auch da eine herzliche Empfehlung, diesmal zu lesen. Nach den Mystikern habe ich mich noch mit zeitgenössischen Theologen befasst, hier unter Peter Brunner, Richard Baucam und Papst Franziskus. Und das war es schon weitestgehend mit dem wissenschaftlichen Teil, mit dem ich euch heute quälen möchte. Da ich Theologie und Musik studiere, war es notwendig, dass in der Bachelorarbeit auch ein musikalischer Teil drin vorkommt. Und da ich vor meinem Studium als Zimmermann gearbeitet habe, wollte ich etwas mit Bäumen oder Pflanzen oder Holz machen und habe da gesucht, ob es irgendwelche Bezüge gibt zu Musikalität in der pflanzlichen Welt. Und es gibt da tatsächlich Literatur dazu. Doch wenn man sich näher damit befasst, geht es so ein bisschen darum, dass Bäume miteinander kommunizieren und das natürlich nonverbal und ja so im organischen Bereich mit irgendwelchen Pilzen, die an ihren Wurzeln und so. Und es gibt Versuche, dass wenn man Strom auf Holz setzt, entstehen irgendwelche Geräusche, die dann musikalisch interpretiert werden können. Ich dachte mir dann aber, wahrscheinlich ergibt alles irgendwie einen Klang, wenn ich Strom drauf setze. Von dem her wollte ich mich da nicht tiefer damit befassen. So bin ich letztlich doch wieder in der Tierwelt gelandet und da möchte ich euch kurz mit hineinnehmen. Wenn wir eine klassische Band vor uns haben, dann gibt es ja meistens ein Rhythmikinstrument, wie hier bei uns heute die Cajon. Und wenn wir dann in der Tierwelt danach suchen, landen wir relativ schnell bei den Spechten. Und die Spechte, sie haben einen starken Schnabel, stärker als die anderen Vögel, einen verstärkten Schädel und kräftige Nackenmuskeln, mit welchen sie mit Geschwindigkeiten bis zu 25 km/h 20 Mal pro Sekunde auf den Stamm einschlagen. Sie machen das meistens zur Nahrungssuche oder auch für den Nestbau. Doch es wurde auch festgestellt, dass Spechte auch gern an Regenrinnen und an Laternenpfosten klopfen. Und man merkt dann, sie machen es nicht nur aus einem natürlichen Überlebensdrang, sondern auch einfach, ja, weil sie etwas Musikalisches in sich haben und gerne so auch kommunizieren. Interessant wird es dann, dass man das Spechte, jede Spechtart auch etwas wie ihren eigenen Rhythmus haben, und das geschulte Ohr kann den Specht anhand von seinem Klopfen erkennen. Neben dem Rhythmikinstrument braucht es auch einen Bassisten in der Band. Da haben wir den Elefanten. Und Elefanten, sie erzeugen einen Infraschalllaut. Der ist so tief, dass ihn wir Menschen teilweise gar nicht hören können. Weil wir Menschen, unser menschliches Gehör, wir können etwa bis zu 16 Hertz hören. Doch Elefanten hören und erzeugen Töne bis zu 10 Hertz. Um das ein bisschen einzuordnen, bei einem normalen Klavier, wie wir es hier haben, liegt die tiefste Taste etwa bei 27,5 Hertz. Und wenn wir an einen Elefanten denken, dann denken sich die meisten, ja okay, der hat seinen Rüssel, der trötet irgendwie seine Töne hinaus. Doch, also das machen sie, aber zusätzlich können die Elefanten ihren Rüssel auf den Boden pressen, und wenn sie dann ihren Infraschall-Sound erzeugen, beginnt der Boden zu vibrieren. Und über diese Vibration können Elefanten bis zu einer Distanz von 10 Kilometern miteinander kommunizieren. Und diese Vibration nehmen die anderen Elefanten über ihre Fußsohlen dann auf. Und dann leitet es die Fußsohle über die Knochen bis hin zum Gehör, und sie hören sich gegenseitig. Neben eher angenehmen Klängen wie ein Bass oder ein Rhythmikinstrument braucht es vielleicht doch auch ein Synthesizer in einer Band. Und da nehmen wir uns die Fliege. Es ist eine Aedes aegypti-Mücke, oder besser bekannt als die Gelbfiebermücke. Und keine Angst, die gibt es bei uns nicht oder noch nicht, sondern nur in den Tropen und in den Subtropen. Aber wir kennen ja alle das lästige Gezurre, wenn Fliegen um uns herum fliegen und uns eher nerven. Spannend bei dieser Fliege ist, dass festgestellt wurde, dass Weibchen und Männchen auf unterschiedlichen Frequenzen ihre Flügel schlagen. Das heißt, Weibchen schlagen ihre Flügel mit einer Frequenz von 400 Hertz, das heißt etwas tiefer, und die Männchen bei 600 Hertz, das heißt etwas höher. Und die Fliegen, sie nutzen auch diesen Tonunterschied, um sich gegenseitig zu finden oder zu identifizieren als Weibchen und Männchen. Und wenn sie sich dann gefunden haben als Paar, passen sie ihren Flügelschlag an und schlagen gemeinsam auf dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen. Das heißt, sie schlagen dann mit 1200 Hertz. Das heißt, noch höher und noch lästiger. Doch wenn wir jetzt denken, okay, wir hören nur noch eines, ist womöglich die eine weg oder ich habe sie erfolgreich eliminiert, heißt das womöglich auch einfach, dass sich zwei Fliegen gefunden haben und glücklich beieinander sind. Zuletzt brauchen wir noch einen Sänger, und da nehmen wir uns einen Vogel und wahrscheinlich den bekanntesten Singvogel, die Nachtigall. Und was mich hier fasziniert hat oder was ich davor nicht wusste, ist, dass bei den Vögeln, anders als bei uns Menschen, das stimmbildende Organ nicht am Kehlkopf oben sitzt, sondern unten direkt, wo die Luftröhre sich gabelt in die unterschiedlichen Lungenflügel hinein. Das heißt, ein einziger Vogel kann gleichzeitig zwei Töne singen. Das heißt, ein Vogel braucht keinen Chor zum mehrstimmig singen, sondern er kann es auch alleine tun. Die Tierwelt. Faszinierend. Die Tierwelt als Teil von der Natur, Teil von einem Wunder, Teil der Schöpfung. Teil von einem großen Ganzen, was Gott geschaffen hat. Mich faszinieren solche Zahlen, und die Natur hat viele faszinierende Fakten, viele Farben, eine große Vielfalt. Und einmal im Jahr gibt es in Basel die große Nacht der Museen. Dazu eine herzliche Empfehlung zu kommen. Man kann so ziemlich in jedes Museum fast kostenlos, oder wenn man, ich glaube, über 26 ist, kostet es ein bisschen was. Aber man kann in jedes Museum und auch in Bereiche, in die man sonst nicht hineinkommt. Und ich war dieses Frühjahr mit zwei Kollegen im Naturkundemuseum in Basel. Und da gibt es viele Räume und unter anderem einen Raum, da ist eine komplette Wand voll mit Schmetterlingen. Und nicht nur von einer Art, sondern es sind hunderte, wenn nicht sogar tausende Schmetterlinge und keiner gleicht dem anderen. Es gibt Schmetterlinge, die sind kleiner als eine 5-Franken-Münze und welche, die sind so groß wie eine menschliche Handfläche. Von Farben gibt es alles von Neongelb bis hin zu Dunkelbraun. Mich hat das schwer beeindruckt und fasziniert, nicht nur die Schmetterlinge, sondern auch ganz viele andere Tiere, die da ausgestellt waren. Und als ich dort stand, hatte ich das Gefühl, dass ich wieder ein wenig mehr davon verstehe oder nachvollziehen kann. Ja, vielleicht nur erahnen, was Paulus meint, wenn er im Römerbrief Folgendes schreibt. Im Römerbrief 1, Verse 19 bis 20. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Gottes ewige Kraft und Gottheit wird erkannt in seiner Schöpfung. Gottes Kraft und Gottheit. Gott, er hat kein Anfang und kein Ende. Er erschuf die Welt aus dem Nichts. Und er kehrt ihr nicht einfach den Rücken zu und überlässt sie sich selbst, sondern er erhält sie tagtäglich am Leben. Wir können ihn, also Gott, an seinen Werken erkennen. Seine Werke, die ganze Schöpfung, sie bezeugt ihn. Und Karl Barth hat das so ausgedrückt. Und er sagt, da, wo Gott gelobt wird, da findet Gottesdienst statt. Da hat Gott seine Zeugen. Und ich habe mir erlaubt, diesen Satz einmal umzudrehen und habe gesagt, da, wo Gott Zeugen hat, da, wo jemand oder etwas auf ihn, seine Größe und Macht, seine Herrlichkeit hinweist, sei es stumm oder hörbar, da wird Gott gelobt. Da findet Lobpreis statt. Und hierin besteht tatsächlich auch schon fast der große Teil der Antwort auf die Frage, die am Anfang gestellt wurde. Wie müssen wir uns den Lobpreis der Schöpfung, wie müssen wir uns den Lobpreis der außermenschlichen, irdischen Schöpfung vorstellen? Und die anfangs erwähnten Mystiker, sowie auch die Theologen, wie auch die Psalmisten, sind sich letztlich im Punkt einig, dass sie sagen, dass die außermenschliche, irdische Schöpfung Gott durch ihr So-Sein, wie sie sind, loben. In ihrem So-Sein, wie Gott sie geschaffen hat. Indem sie in der Ordnung stehen und bleiben, wie Gott sie geschaffen hat und sie auch erhält. Wie anfangs auf Psalm 96 gehört, möchte ich euch nun die letzten Verse vom Psalm 98 vorlesen und ihr werdet merken, dass es sehr identisch klingt. Ich lese ab Vers 7. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Wenn wir diese Psalmen lesen, dann fällt einerseits auf, dass der Psalmist die Natur in den menschlichen Lobpreis mit hineinberuft. In den Versen vorhin steht, wie das Volk Israel Gott lobt, später hat alle Nationen genommen werden und letztlich eben auch die Natur Gott lobt. Also erst der Mensch, dann die Natur. Doch wenn wir die Schöpfungsreihenfolge beachten, wie wir sie im Genesis lesen, dann müssen wir doch auch anerkennen, dass es andersrum ist. Die Natur lobt Gott und wir Menschen dürfen in diesen Lobpreis mit einsteigen. Weiter müssen wir feststellen, dass der Psalmist, der dem Himmel und der Erde, dem Feld und den Bäumen schier menschliche Eigenschaften oder Arten gibt, wie sie Gott loben. Und erkennen, dass vielleicht auch der Psalmist sich fragt, wie lobt die Natur Gott? Und wir es letztlich gar nicht ganz beantworten können. Doch er bezeugt, dass sie es tut. Beim Meer und bei den Strömen, da sehen wir kleine Finessen, die uns ein bisschen erahnen lassen. Das Meer, es soll brausen und die Ströme frohlocken. Und frohlocken kann auch mit Klatschen übersetzt werden, wie wir es auch von den Bäumen gehört haben. Klatschen, ein Bild für einen Ausdruck von großer Freude. Und das Meer, es braust auf, wenn seine Wellen gegen das Ufer strömen. Und die Ströme, sie klatschen, wenn ihre Oberfläche vom Wind aufgebraust gegen die Felsen fahren. Sie tun eben das, was sie tun, entsprechend ihrer Art und zeugen so lobend von ihrem Schöpfer. Die Psalmen, sie geben uns weiter einen Hinweis darauf, weshalb die Schöpfung sich freut und Gott lobt. Die gehörten Psalme, Psalm 96 und Psalm 98, sowie die anderen drumherum, sie gehören zu den Königspsalmen, zu den Jahwe-Intronisationspsalmen. Jahwe, er wird als Schöpferkönig und als Richterkönig gefeiert. Das eine, die Schöpfung, das hat er schon getan. Er erschafft die Welt und das andere, zum Gericht wird er noch kommen. Und die Schöpfung freut sich bereits jetzt darauf und jauchzt fröhlich ihrem Herrn, welcher als gerechter Richter kommen wird, entgegen. Anfangs haben wir gesagt, dass die Schöpfung Gott in ihrem So-Sein, wie sie ist, oder gar in dem Entsprechen, wie Gott sie gemacht hat, wie er sie gewollt hat, lobt. Und der kritische Hörer mag sich zu Recht fragen, ob die Schöpfung wirklich so ist, wie Gott sie gewollt hat. Mit all den Naturkatastrophen, mit all dem Artensterben, mit all den Weisen, wie man sieht, dass die Natur nicht mehr so ist, wie sie auch war, entspricht sie so wirklich Gottes Willen? Und ich denke, dass die Antwort darauf Nein heißt. Die Schöpfung entspricht nicht mehr, zumindest nicht ganz, dem Willen Gottes. Auch die Schöpfung, wie der Mensch, leidet unter dem Fall des Menschen. Und die Schöpfung ist dem Zerfall verflucht. Deshalb schreibt auch Paulus im Römerbrief, Kapitel 8, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Die Welt, sie lobt nicht nur, die Schöpfung, sie entbricht nicht nur im Jubel und im Freudenschrei, sondern sie ist auch am Seufzen. Sie klagt an und sie ängstet sich. Jesus selbst sagte es seinen Jüngern so, dass er sagt, die Welt liegt in Wehen, in Geburtswehen und Wehen als etwas Unangenehmes, ja sogar etwas Schmerzhaftes, etwas Beängstigendes. Doch in all den beängstigenden, kündigen Wehen auch das Entstehen von etwas Neuem an. Neues Leben darf entstehen. Und so klagt die Schöpfung einerseits über Gegenwärtiges, über ihren jetzigen Zustand. Doch sie freut sich auf das Zukünftige und lobt deshalb schon jetzt. Denn so wie sie durch den Sündenfall des Menschen gefangen ist in der Knechtschaft der Vergänglichkeit, wie Paulus es schreibt, so wird sie freigesprochen durch das gerechte Gericht Gottes hinein in die Freiheit der Kinder Gottes. Zu Beginn stand die Frage, was bedeutet diese Erkenntnis aus dem Lobpreis der Natur für unseren menschlichen Lobpreis? Und so will ich mit ein paar Punkten schließen, welche ich gern herausnehmen möchte. Für den menschlichen Lobpreis ist erstmal relevant, dass der Mensch sich selbst auch als Teil dieser Schöpfung sieht. Wir sind nicht die Herren, sondern wir sind Geschöpf und Gott ist der Herr. Wir leben in dieser Abhängigkeit als Geschöpf von unserem Schöpfer. Und in diesem Beziehungsverhältnis dürfen wir zu Gott kommen. In dem anfangs erwähnten Sonnengesang nennt Franz von Assisi die ganze Schöpfung seine Schwester und sein Bruder. Und er erkennt somit an, dass wir Menschen vor Gott genau gleich dastehen wie der nächste Baum oder der Stein am Wegrand. Wir sind seine Geschöpfe. Und so wie die Natur auch seufzt und klagt, so erkennen wir, dass im Lobpreis nicht nur Jauchzen und Jubelschreie drinsteckt, sondern auch Klage beinhalten darf und soll. Lobpreis schöpft seine Kraft nicht nur aus dem Gegenwärtigen. Ich kann Gott nicht nur loben, wenn es mir gut geht und ich dankbar vor ihm bin, sondern auch darin, wenn es mir schlecht geht, ich Angst habe, darf ich seufzen und klagen, aber dennoch auch in dieser Situation hoffnungsvoll nach vorne blicken im Wissen, dass Gott richten wird, und zwar gerecht, und mich aus dieser Hoffnung heraus schon jetzt lobend vor ihn stellen. Und zuletzt, die Schöpfung lobt Gott durch ihr Sein. Und wie gesagt, sind auch wir Menschen Geschöpfe. Und so loben auch wir Menschen schon einfach in unserem Sein unseren Schöpfern und Gott. Wir loben ihn fernab von jeglichem Leistungsdenken, unabhängig von unserem Tun und ja, auch unabhängig von unseren Worten, von unseren Gebeten, von unseren Liedern und von unserer Musik. Und das mag vielleicht etwas irritieren, wenn wir doch als Christen oder auch in einem Gottesdienst, wie wir es auch heute haben, unseren Lob sehr stark durch Musik ausdrücken. Und es kam auch nicht ganz gut an, dass ich in meiner Bachelorarbeit als Theologie- und Musikstudent schreibe, dass wir Gott auch unabhängig von Musik loben können und sollen. Doch ich habe gemerkt, dass mir das ein Anliegen ist und ich auch gemerkt habe, dass es Menschen gibt, die gar nicht so einen musikalischen Bezug haben, wie das viele andere haben. Und hier ist mir zum Schluss wichtig geworden, dass Menschen, welche diesen musikalischen Bezug zu Gott haben, da auch zu sagen, du bist mehr als deine Musik. Du bist mehr als das, was du in Worte fassen kannst. Du bist auch einfach Geschöpf und lobst Gott in deinem Sein. Und eben auch für diejenigen, die sich in dem musikalischen Setting gar nicht wohlfühlen und sich manchmal fragen, wo lob ich Gott fernab von Musik und Worten. Dazu sagen, dein Leben ist ein Loblied Gottes. Lob ihn so, in dem, wie du bist, mit dem, was du magst, mit dem, was du kannst. Und so lasst uns Gott nicht nur mit unseren Zungen bekennen und nicht nur im Gottesdienst, im Lieder singen, sondern lasst unser Leben ein Loblied sein für Gott, in dem Wissen, dass er dich anzieht und sich an dir erfreut, so wie du bist. Und letztlich sind wir auch hier an dem Punkt, wie bei den Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, dass wir nicht bei der Theorie stehen bleiben dürfen und auch nicht sollen, sondern hinausgehen und es aktiv werden lassen. Und dazu möchte ich euch einladen, diese Woche mal den ersten Schritt zu gehen, euch einfach in die Natur zu setzen, sie zu beobachten, wie sie ist, wie sie lebt, wie alles keucht und fleucht und auf Gott hinweist. Und dich einfach mal an der Natur erfreust und an ihrem Schöpfer und dich selbst als Geschöpf wahrnimmst. Ich möchte noch beten. Du großer, mächtiger Gott, du Schöpfer von Himmel und Erde, du Gott, der richten wirst, aber auch du Gott, der uns ganz nahe kommst und uns nicht nur als Geschöpf wahrnimmst, sondern auch als deine Kinder, weil du unser Vater bist. Wir stehen hier und können einfach nur Danke sagen für das, was du getan hast und für das, was du tun wirst. Und so blicken wir hoffnungsvoll nach vorne im Wissen, dass du alles in der Hand hast, dass du uns gemacht hast, dass du uns erhältst und dass du uns in die Freiheit führen wirst. Danke, dass wir jetzt schon ein Stück davon sehen und greifen dürfen und bitten dich, dass du uns unsere Augen und Herzen immer mehr öffnest für deine Wirklichkeit und dass wir einstimmen dürfen in diesen Lob, der nicht nur hier auf der Erde stattfindet, sondern auch bei dir im Himmel. Ich danke dir, dass wir zu dir treten dürfen und dich wirklich ja loben und feiern dürfen. Du bist groß und du bist mächtig und an dir wollen wir uns festhalten. Amen.